Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pinguine im Cockpit – Lizenz zum Führen. Mein Name ist Stefan Kowalski und ich möchte heute mal mit Ihnen über Gedankenlesen sprechen. Also ausnahmsweise habe ich auch übrigens keinen Gast dabei. Das konnten Sie es wahrscheinlich vorher noch nicht wissen. Aber wir wollen mal über Gedankenlesen sprechen. Und einige von Ihnen wissen ja vielleicht, dass ich Hobbyzauberkünstler bin. Und da gibt es ja auch diese ganze Sparte Mentalzauberei. Und ich rede jetzt mal darüber, dass Führungskräfte oft tatsächlich Meister im Gedankenlesen sind. Also ich höre das ganz oft so von Führungskräften, ja, das müssten die doch wissen, das habe ich denen doch schon mehrfach gesagt. Und wieso machen die denn das nicht? Also ja, sie denken, da ist eigentlich alles klar und die Mitarbeiter haben sie verstanden. Und dann passiert aber genau das Gegenteil oder es passiert eben einfach nicht das, was sie sich wünschen. Ist ein Thema, das viele Führungskräfte haben. Und ich möchte heute ja einfach mal kurz vorstellen, was kann ich da eigentlich tun? Also wie schaffe ich das, dass das, was ich mir wünsche, auch von den Mitarbeitern umgesetzt wird? Und es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und wir fangen mal an bei dem ersten ganz, ganz großen Teil davon, nämlich den Erwartungen. Also welche Erwartungen habe ich an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben die das eigentlich verstanden? Und dass das ein so wichtiger Punkt ist, das ist jetzt nicht, weil ich mir das ausgedacht habe oder weil ich das vermute, sondern das hat diese Firma Gallup, die sich ja seit vielen Jahrzehnten mit diesem Thema Mitarbeiterengagement beschäftigt, herausgefunden. Die haben ja diese 12 Gallup-Aussagen, die wir ab und zu in unserem Podcast erwähnt haben, ja über hunderttausende Interviews herausgefunden. Das sind 12 Aussagen, die beschreiben, was sorgt bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine starke emotionale Bindung an den Arbeitgeber? Also, was sorgt für Engagement? Diese Aussagen haben sie übrigens erst vor kurzem durch 4 weitere ergänzt, sodass, wenn sie im Netz mal recherchieren, sie vielleicht auch auf den Begriff 12 plus treffen. Das sind dann eben diese 12 ursprünglichen Gallup-Aussagen plus 4 weitere. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese 12. Und Gallup hat also herausgefunden, dass es ja bestimmte Kernpunkte oder Elemente gibt, die dafür sorgen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert sind. Und die sind der Wichtigkeit nach geordnet. Und die ersten beiden beschäftigen sich tatsächlich mit diesem Thema der Erwartung. Also Gallup hat herausgefunden, Erwartungen sind das Wichtigste, was für eine hohe emotionale Bindung sorgen kann. Und immer, wenn ich mit Führungskräften über Erwartungen spreche, dann höre ich eben genau diesen Satz, ja, das ist doch alles klar, so als könnten die Gedanken ihrer Mitarbeiter lesen oder umgekehrt, die Mitarbeiter können ihre Gedanken lesen. Und das wäre dann das Kunststück der Gedankenübertragung, wo man tatsächlich vor über 100 Jahren angenommen hat, das funktioniert. Es gibt dazu einen eigenen wissenschaftlichen Zweig, die Parapsychologie, die sich damit beschäftigt hat, um das herauszufinden, dass Gedankenübertragung funktioniert. Naja, man hat bis heute keinen Beweis dafür gefunden. Aber anscheinend glauben also Führungskräfte zum Teil, dass das funktioniert. Naja, Spaß beiseite. Mitarbeiter können natürlich diese Gedanken nicht lesen und oft wissen sie eben gerade nicht, was klar ist. Und was kann ich denn jetzt tun, damit diese Erwartungen klar sind? Ich habe gerade dieses Beispiel bei uns in Pronsdorf erlebt, wo meine Frau ja die Event-Location Gut Pronsdorf leitet und dort ein Team von mittlerweile 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Festanstellung hat und so 30 bis 50 Aushilfen. Und wir haben einen Bereich, so der gesamte Hotelbetrieb, wir haben also neben der Event-Location noch ein Hotel mit 23 Zimmern, dass es da immer wieder ja zu Schwierigkeiten kommt und es einfach nicht rund läuft. Und wenn ich sie dann mal frage, ja, was passiert denn da eigentlich, dann kommen wir fast immer, und das ist uns bei anderen Dingen auch schon passiert, darauf, dass eigentlich die Erwartungen einfach nur nicht ganz genau geklärt sind. Also das, was sie für völlig selbstverständlich hält als Führungskraft, ist nicht das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun und von dem sie vermutlich gar nicht wissen, was von ihnen erwartet wird. Also wie macht man das, dass man diese Erwartungen ordentlich formuliert? oder dafür sorgt, dass sie ankommen. Und ich glaube, dass es dabei ganz hilfreich ist, sich mal zu vergegenwärtigen, dass es drei Ebenen von Erwartungen gibt, wo ich als Führungskraft gucken kann, sind die erfüllt oder nicht. Die erste Ebene ist einfach der Inhalt der Aufgabe. Also was soll getan werden? Ist das eigentlich alles klar? Das ist so das, was üblicherweise in einer Stellenbeschreibung steht. Und als ich das mit meiner Frau durchgegangen bin, haben wir festgestellt, dass schon dieser erste Punkt eben nicht ganz klar war. Was gehörten, da ging es jetzt um die Rezeption, was gehört denn alles zum Aufgabenumfang einer Rezeptionsmitarbeiterin? Und in dem Moment, wo das klarer wird, wird es auf einmal viel leichter für die Mitarbeiter, das natürlich zu tun. Und Gallup hat herausgefunden, das ist die erste Aussage übrigens von Gallup, ich weiß, was bei der Arbeit von mir erwartet wird, dass über 50% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit sagen, das trifft nicht zu, also dass diese Erwartungen nicht klar sind. Also der erste Schritt, der Inhalt der Aufgabe, das, was in einer Stellenbeschreibung steht, sollte zuerst geklärt werden. Das ist das, was man normalerweise am Anfang, wenn Mitarbeiter anfangen, klärt, also eben darüber spricht man bei der Einstellung, auch bei der Einarbeitung. Und es lohnt sich, da regelmäßig auch mal wieder drauf zu gucken. Ist das eigentlich noch klar? Hat sich da was verändert? Oder sind Dinge hinzugekommen? Was auch immer. Ich glaube allerdings, dass diese Ebene häufig tatsächlich klar ist und dass es eher an der zweiten und dritten Ebene hakt, dass eben die Erwartungen oft nicht erfüllt werden. Die zweite Ebene ist nämlich die Frage, wie soll die Aufgabe erledigt werden? Da geht es um die Qualitätskriterien. Also soll die Aufgabe besonders gründlich oder besonders schnell erledigt werden? Geht es hier um Kundenfreundlichkeit? Geht es um Effizienz? Was sind so die Qualitätskriterien? Und man kann sich dazu immer die Frage stellen, woran merke ich eigentlich, dass eine Aufgabe gut durchgeführt worden ist? Also nicht nur, dass sie erledigt worden ist, sondern auch in der gewünschten Qualität. Und auch das ist etwas, was ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf jeden Fall besprechen sollte. Und das ist leider häufig nicht Gegenstand einer Stellenbeschreibung. Und oft schwingt das nur auf der Tonspur mit oder wird sich erst im Laufe der Zeit herausstellen. Also das ist etwas, was Sie auf jeden Fall bei der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin auch besprechen sollten. Was sind denn genau Ihre Anforderungen an das Arbeitsergebnis? Wir haben dazu im letzten Podcast, in der letzten Folge, die Technik des Visionings mal vorgestellt. Also sich mal zu fragen, wie ist es eigentlich, wenn ich fertig bin? Wie ist es eigentlich, wenn ich am Ziel angekommen bin? Wie sieht das Ergebnis aus? Wie fühlt sich das an? Also dieses Visioning ist eine tolle Technik, um auch hier diese zweite Ebene der Erwartung, also die gewünschte Qualität, einfach mal zu beschreiben. Wie sieht jetzt zum Beispiel bei uns das Erlebnis aus Sicht eines Kunden aus? Wie sieht das Ergebnis aus Sicht der anderen Abteilungen aus? Welche Informationen bekommen die wann? Wie funktionieren diese Schnittstellen und welche Qualität sollen diese Leistungen dort haben? Das ist die zweite Ebene der Erwartung. Also erste, der Inhalt der Aufgabe. Die zweite Ebene dann die Frage, wie soll dieser Inhalt erledigt werden? Und das deckt sich auch schon ein bisschen mit der zweiten Aussage von Gallup, die ja sehr gut auch zu dem Thema Erwartungen passt. Und die lautet, ich verfüge über die Instrumente und Möglichkeiten, meine Arbeit gut und richtig zu machen. Das heißt, damit Mitarbeiter an ein Unternehmen gebunden sind und sich stark engagieren, wollen sie also nicht nur wissen, was von ihnen erwartet wird, sondern sie wollen diese Erwartungen auch erfüllen können. Und das sind häufig, ja, wie soll man sagen, eigentlich die Dinge, die sie als Führungskraft sehr einfach auch verändern können. Ich musste immer an das Beispiel von Bodo Jansen denken, der ja die Hotelkette Upstalsboom, ja, ich würde mal sagen, in der Kultur total gewandelt hat, von einer sehr kontrolllastigen Kultur hin zu einer sehr werte- und mitarbeiterorientierenden Kultur verändert hat. Und er beschreibt dazu in seinem bemerkenswerten Buch über diesen Kulturwandel ein Beispiel, wie er in ein Hotel kommt und die Mitarbeiter fragt, was sie eigentlich jetzt bei ihrer Arbeit vielleicht behindert, was ihnen fehlt. Und da sagte jemand, ja, bei uns im Frühstücksservice ist es immer schwierig. Wir haben nicht genügend Geschirr und Besteck und dann müssen wir immer in die Küche. Das muss erst wieder abgewaschen werden und so weiter. Das behindert uns. Und da hat er da erstmal dafür gesorgt, dass genügend Geschirr und Besteck da war. Und er sagte dann, das ist ja total blöde, jetzt auch als Unternehmer an diesem aus seiner Sicht damals dann falschen Ende zu sparen. Also Sie können das Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch fragen. Was behindert Sie denn daran, die gewünschte Leistung zu bringen? Was hält Sie davon ab, die Erwartung, wenn die denn geklärt sind, auch tatsächlich zu erfüllen? Diese beiden Punkte sind, finde ich, Dinge, die ich als Führungskraft relativ gut oder auch einfach erledigen kann und die für unmittelbares Engagement sorgen, wenn das vorher nicht gut eingestellt war. Allerdings gibt es ja noch die dritte Ebene der Erwartung und die ist erstmal am schwierigsten zu klären und ich glaube, die wird auch häufig gar nicht geklärt. Und das ist die Frage, mit welcher Haltung sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich ihre Arbeit verrichten? Da geht es also nicht mehr nur um die Qualität und den Inhalt der Aufgabe, sondern hier geht es um die Haltung, also um das Thema der Werte. Denn für mich bedeutet ja Haltung gelebte Werte. Also das, was in dem Unternehmen wichtig ist, was der Führungskraft, der Inhaberin oder dem Inhaber wichtig ist, das lässt sich ja in Werten sehr gut beschreiben. Und wir haben dazu viele Podcast-Folgen schon gemacht zu diesem sehr zentralen Thema. Also nämlich zu beschreiben, wie gehen wir miteinander um? Was ist uns in der Zusammenarbeit wichtig? Das können solche Werte sein wie Teamgeist und Kooperation oder Professionalität oder Vertrauen, Selbstvertrauen und so weiter. Das ist etwas, was wir bei uns im Pronsdorf auch gemacht haben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben also über die Werte, die meiner Frau als Inhaberin wichtig sind, gesprochen und darüber, wie sich diese in der Arbeit umsetzen lassen. Und dahinter stecken letztendlich Erwartungen. Also diese drei Ebenen der Erwartung sind wichtig und sollten geklärt sein, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie sie ihre Arbeit zu verrichten haben und mit welcher Haltung das gewünschte Ergebnis erzielt werden soll. Und das macht der Führungskraft das Leben sehr, sehr viel einfacher, weil sich dadurch auch wahnsinnig viele Rückfragen ersparen. Gerade diese dritte Ebene, mit welcher Haltung soll die Arbeit verrichtet werden, hilft ja, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Entscheidungen selbstständig treffen können. Das heißt, wenn Sie mal nicht genau wissen, was soll ich jetzt eigentlich tun, können Sie sich ja fragen, wie können wir jetzt in diesem Moment unsere Werte leben? Oder passt die Entscheidung zu unseren Werten? Und dadurch erreichen Sie viel weniger Rückfragen und fördern die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese beiden Punkte, die ersten beiden Gallup-Aussagen, also diese wichtigsten, die erste war nochmal, ich weiß, was bei der Arbeit von mir erwartet wird. Die zweite, ich verfüge über die Instrumente und Möglichkeiten, um meine Arbeit gut und richtig zu machen, sind also die wichtigsten Punkte. Und es gibt so ein paar ganz einfache Tipps, wie man das jetzt erreichen kann. Und das möchte ich Ihnen auch noch einmal kurz mitgeben. Über das eine haben wir jetzt schon gesprochen. Also wie kann man die Werte vereinbaren, indem man drüber spricht, indem man auch mal sich Situationen vornimmt. Wie können wir diese Werte leben? Aber es gibt noch, wie ich finde, eine viel einfachere Möglichkeit. Und die ist, nach jedem Gespräch, wenn ich über Erwartungen spreche oder auch über andere Dinge, über Aufgaben, die verrichtet werden soll, nochmal, bevor man auseinandergeht, die Frage zu stellen, was nehmen Sie jetzt mit aus diesem Gespräch? Was haben Sie jetzt verstanden? Was ist jetzt Ihre konkrete Aufgabe? Was werden Sie jetzt als nächstes tun? Ich höre das oft so von Führungskräften oder ich kenne es ja auch selber, dass man am Ende nochmal fragt, und ist alles klar? Und da kommt so eine Antwort, ja, ja. Und dann denkt man, da ist ja auch alles klar. Aber es ist natürlich totaler Quatsch, ja. Und ich hatte eine Unternehmerin aus meinem Führungstraining bei Impulse, die hat mir berichtet, nachdem sie diese Frage an jedem Gesprächsende immer wieder stellt, hat sich die Effizienz ihrer Arbeit extrem erhöht. Also einfach nur mit dieser Frage, was nehmen Sie jetzt mit aus diesem Gespräch? Also man könnte auch das jetzt übersetzen in der Sprache der Erwartung. Haben Sie dasselbe verstanden, was ich von Ihnen erwarte, was ich jetzt denke, was Sie verstanden haben? Ja, da sind wir wieder beim Gedankenlesen. Und Sie werden ganz erstaunt sein, dass da zum Teil Antworten kommen, mit denen Sie vielleicht gar nicht rechnen oder denken, oh, das ist ja noch überhaupt nicht klar. Und jetzt haben Sie eben noch die Möglichkeit, genau diesen Punkt zu klären. Das sind also die ersten beiden Punkte und ich möchte Ihnen noch auch die nächsten einmal kurz nennen und auch kurz vielleicht sagen, was können Sie als Führungskraft tun, um die emotionale Bindung und das Engagement Ihrer Mitarbeiter, wie ich finde, mit sehr einfachen Mitteln, mit sehr einfachen Schritten zu erhöhen. Das eine war also Erwartungen zu klären und das nächste ist, wie sie das, was der Mitarbeiter eigentlich dann tut, hinterher wahrnehmen und auch zurückmelden. Wir haben ja schon über Feedback auch gesprochen. Und es gibt dazu eine Aussage von Gallup, die häufig in Unternehmen relativ niedrig bewertet wird. Und das ist die vierte Aussage, die lautet: Ich habe in den letzten 7 Tagen für gute Arbeit Anerkennung oder Lob erhalten. Also, das bedeutet, das ist relativ häufig, innerhalb von 7 Tagen regelmäßig bekommt ein Mitarbeiter also ein positives Feedback in Bezug auf gute Arbeit. Und wenn wir so Umfragen machen, und wir machen das ja in unseren Teams, die von den Führungskräften, die wir schulen, geführt werden, dass wir in diesen Teams ja immer die Bewertung der Gallup-Fragen am Anfang machen, also das heißt am Anfang eines Führungstrainings und dann nach einem halben und später nach einem Jahr wieder, um zu sehen, ob das Führungstraining tatsächlich eine Wirkung zeigt. Und da ist diese Aussage oder eben auch die Frage, wie weit trifft das zu? Ich habe in den letzten 7 Tagen für gute Arbeit Anerkennung oder Lob erhalten. Also diese Aussage, die wird häufig relativ niedrig bewertet. Und das ist etwas, was ich glaube, was ich als Führungskraft auch relativ leicht abstellen kann. Nun geht es allerdings nicht darum zu sagen, na, da fange ich jetzt mal an, alle Leute einfach nur blind zu loben und sagen, Mensch, toll, dass du da bist oder tolle Arbeit, sondern da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Erstmal steckt da drin für gute Arbeit. Das heißt, es geht mal darum, überhaupt mal wahrzunehmen, wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Arbeit verrichtet. Und man kann ja davon ausgehen, wenn jemand etwas wirklich gut macht, dann hat er sich angestrengt. Wenn jemand eine tolle Präsentation abliefert oder wenn das Housekeeping bei uns besonders gute Arbeit gemacht hat, wenn das Essen besonders gut geworden ist, ja, dann können Sie davon ausgehen, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich hier wirklich angestrengt hat. Und dann wünscht man sich doch als Mensch, dass das auch gesehen wird, dass diese Anstrengung eben nicht verpufft, ja, und nicht einfach das hingenommen wird und sagt, ja, ja, okay, alles in Ordnung, kommen wir zum nächsten Punkt, ja. Stellen Sie sich vor, da haben Sie sich in der Präsentation eine Woche lang richtig Mühe gegeben. Sie haben es zigmal überarbeitet, ja, und dann legen Sie das vor und dann wird da einfach lapidar kurz drüber hinweggegangen. Das sorgt tatsächlich für sowas wie Frust. Das bedeutet, wenn Sie also schon die Erwartungen formuliert haben, geht es am anderen Ende natürlich auch darum, mal zu sehen, was ist denn draus geworden und im Fall, dass es gute Arbeit ist, eben dafür auch Anerkennung oder Lob zu geben. Das Zweite, und das wird in dieser Aussage oft übersehen, in dieser Aussage wird mit keinem einzigen Wort die Führungskraft erwähnt. Also, es geht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht darum, Lob und Anerkennung unbedingt von der Führungskraft zu erhalten, sondern es geht darum, haben wir bei uns im Unternehmen eine Kultur, in der Lob und Anerkennung üblich ist, in der das häufig tatsächlich vorkommt. Und das bedeutet, dass Sie als Führungskraft, also ich finde auch ein Stück weit entlastet werden, es geht nämlich nicht darum, dass Sie jetzt in Zukunft alle Mitarbeiter regelmäßig loben sollen, sondern es geht darum, dass Sie für eine Kultur von Lob und Anerkennung sorgen und das bedeutet, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch untereinander loben. Und das ist auch meine Erfahrung, das passiert relativ selten. Also das heißt, auch wenn man untereinander beobachtet, da hat jemand was richtig gut gemacht, das einfach mal wahrzunehmen und auch als Feedback dann tatsächlich mal auch dem anderen zu zeigen oder eben einfach mal zurückzumelden. Und ich glaube, dass auch das wieder eine Sache ist, so ähnlich wie mit den Erwartungen, die gar nicht so schwierig für Führungskräfte sind. Also mal zu überlegen, wo können wir eine Kultur der Anerkennung tatsächlich entwickeln. Ich kenne Führungskräfte, die sagen sowas wie, nicht gemeckert ist genug gelobt, ja, also so nach dem Motto, ich muss mit Lob und Anerkennung sparsam sein, sonst hören die Mitarbeiter, zu früh auf zu arbeiten. So nach dem Motto, na, das war ja so super, da brauche ich jetzt ja auch nichts mehr tun. Also nach dem Motto, als würde Lob und Anerkennung dafür sorgen, dass Menschen dann sich weniger reinhängen. Und das kann man eigentlich abkürzen, das ist totaler Quatsch. Also die psychologische Forschung ist hier ganz eindeutig. Man nennt das die positive Verstärkung. Lob und Anerkennung wirkt viel, viel stärker als Motivation, als Kritik, ja, negatives Feedback, vielleicht sogar Strafe, ja, sowas wie eine Abmahnung oder eine andere Art von Kritik. Und, das ist das Nächste, es nutzt sich nicht ab. 7 Tage ist ja tatsächlich relativ häufig, also regelmäßig. Und die Erfahrung, und das erleben Sie ja vielleicht auch selber, wenn Sie mal gelobt werden, das ist etwas, das verliert nie seine Wirkung. Allerdings, und das ist vielleicht noch der letzte Punkt, es sollte spezifisch, also möglichst konkret sein. Denn es steckt ja in dieser Aussage drin, für gute Arbeit. Also etwas, was eben tatsächlich eine bestimmte Leistung darstellt. Und nicht etwas, was so, ja, so ein allgemeiner Eindruck ist. Es geht hier um eine konkrete Beobachtung. Das heißt, Sie als Führungskraft sind gefordert, da auch mal gut hinzugucken und sich mal zu überlegen, wie bekomme ich überhaupt mit, wie die Arbeitsergebnisse aussehen? Sie können ja gar nicht überall vor Ort sein. Also wie können Sie das eigentlich machen? Denn hier sind Sie als Führungskraft tatsächlich gefordert. Ja, das war jetzt mal so, wie soll man sagen, eine erste kleine Folge. Meine Kollegin Kathleen Vogel, die ja beim nächsten Mal wieder dabei sein wird, und ich wollen das gerne fortsetzen, dass wir Ihnen mal versuchen zu vermitteln, was sind Dinge, die das Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmittelbar befördern können? Was hat die Forschung da herausgefunden? Und was können Sie als Führungskraft unmittelbar dafür tun, um diese, ich will das mal sagen, die niedrig hängenden Früchte zu ernten? Und ich finde, mit einem relativ geringen Aufwand das Engagement spürbar zu erhöhen. Ich freue mich wie immer über Ihr Feedback und freue mich auf den Austausch mit Ihnen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!